Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
Judenhass heißt sein neues Buch. Michel Friedmann ist Jurist, Philosoph, Publizist und Talkmaster. In seinem neuen Buch ist Friedmann primär Mensch. Ein Mensch, der sich große Sorgen darüber macht, dass nach dem 7. Oktober der Antisemitismus auf den Straßen wieder laut geworden ist und dass die Mehrheitsgesellschaft schweigt.
Am 7. Oktober haben Juden in der ganzen Welt erleben müssen, dass es zu einem Pogrom gekommen ist, wie man es eigentlich seit dem Ende des Dritten Reiches so nicht mehr erlebt hat. Dabei ging es nicht, erstens, ein furchtbares Wort und trotzdem gesagt, um die Quantität der Toten. Nicht einmal, dass Terroristen, übrigens sogenannte Helden, die feige sind, Kinder, Frauen und alte Männer zu töten, getötet haben. Das ist die perverse Idee des Terrors. Sondern es ging um das Wie. Und das Wie war die Entmenschlichung der Opfer. Dass tote Frauen nochmal vergewaltigt wurden, dass Kinderköpfe abgeschnitten wurden, dass verbrannte Leichen und all das dann in die sozialen Werke hineingetan wurden. Und damit Millionen Menschen sehen konnten, dass Juden nicht mehr Menschen sind, sondern entmenschlicht sind. Das war für viele ein ganz, ganz tiefer traumatischer Schock, der einem erinnert hat an den grundtraumatischen Schock des Dritten Reiches. Aber wir reden ja in Deutschland. Gleichzeitig wurde auf deutschen Straßen geschrien, Tod den Juden. Interessant, logischerweise hätte man und schlimm genug sagen müssen, Tod den Israelis. Nein, es hieß Tod den Juden. Eine Woche später auch, sagt die Hamas im Tage des Zorns, bringt die Juden in der ganzen Welt um. Also wenn man es ernst nimmt, ist es eine judenhassende Situation gewesen und die wurde in Deutschland übernommen. Und zur gleichen Zeit, wo all das passiert, das muss man positiv sagen, da ist die Politik da, aber es gibt keinen empathischen Impuls der Mehrheitsgesellschaft. Anders als bei Charlie Hebdo, wo wir die Trikolore gleich auf dem Brandenburger Tor hatten und Menschen ganz spontan abends noch auf die Straße gegangen sind, Hunderttausende in ganz Deutschland oder bei 9/11 oder bei diesen mutigen Frauen aus dem Iran, kam gar nichts. Von einer demonstrativen, kollektiven Antwort der deutschen Gesellschaft ein schwarzes Loch. Zwei große Demos, 20.000 Menschen.
Wie erklären Sie sich das, Herr Friedmann?
Ach, wie erklären Sie sich das? Sie sind doch ein Bestandteil dieser Gesellschaft, auf die ich gewartet habe.
Möchten Sie von mir persönlich eine Antwort haben?
Nein, aber wissen Sie die Frage, wie erkläre ich mir das? Ich wollte umarmt werden. Ich brauchte sie. Ich brauchte einen Moment des Trostes. Und zwar nicht nur, weil ich jüdisch bin, sondern weil ich Mensch bin, weil ich Bürger dieses Landes bin, weil ich ein Teil von Ihnen bin. Und weil, wenn das Ihnen passiert wäre, also nehmen wir mal an, es hätte so eine furchtbare Frauenaggression gegeben, von wem auch immer, ich wäre auf die Straße gegangen. Aber ich frage Sie, jetzt groß wie klein geschrieben, damit wir die Dialektik verstehen meiner Frage, wo waren Sie alle? Ich dachte, ich muss eine Vermisstenanzeige stellen. Über Wochen waren alle weg. Ich dachte, Sie sind vielleicht krank. Ich dachte, ich muss mich um Sie kümmern. Ich dachte, vielleicht ist Ihnen was passiert.
Sie fragen mich ja persönlich und ja. Dann antworte ich auch tatsächlich persönlich. Ich fand es auch beschämend und erschreckend.
Ja, und mir hat es Angst gemacht und es macht uns Juden einiges vielleicht auch wieder deutlich, denn wir sind ja Menschen. Wissen Sie, das ist das Thema. Es gibt christliche Menschen, jüdische Menschen, schwarze Menschen. Wir sind aber Menschen, schwule Menschen, alles Menschen. Und der Artikel 1 Grundgesetz, das haben wir alle unterschrieben, hat gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und welche Menschengruppe auch immer angetastet wird, hat doch eigentlich, und das hat mit Solidarität nicht mal was zu tun, den Impuls, dass wir alle angegriffen werden. Aber der Impuls hat jedenfalls in diesen Wochen überhaupt nicht gezündet, mit vielen, vielen Ausnahmen. Das muss man schon sagen, vielen. Ja. Aber die Mehrheit, sie war nicht da.
Ich gebe Ihnen recht. Also deshalb möchte ich auch mit Ihnen sprechen und Ihnen den Sendeplatz dafür geben, weil ich Ihnen recht gebe. Ich fand es beschämend und ich finde es erschreckend. Und es macht mir persönlich, macht es Angst und es macht mich traurig.
Und mich beunruhigt das, weil ein großes Stück Vertrauen damit leider wieder kaputt ist. Es ist ja dieses Land, das meinen Eltern und mir, als wir in den 60er kamen, versprochen hat, wir haben gelernt, Juden sollen in Deutschland nie mehr Angst haben, nie wieder versprochen gebrochen. Dann hieß es, wir haben eins gelernt, der Endpunkt der Gewalt, ja, der war einmalig. Aber dieser Endpunkt konnte nur kommen, weil Anfangspunkte der Gewalt kamen. Und wir versprechen euch, wir wären den Anfangspunkten. Versprochen, gebrochen. Unser beider Problem ist aber, dass wir von unserer Generation jetzt reden müssen. Wir sind die Zeugen der Zeit. Und ich weiß, dass in den jüdischen Gemeinden viele, die um die 40 sind, 50 sind, Familien gegründet haben, Kinder bekommen haben, in ihren Arbeiten sich sehr, sehr viel mehr auch wieder als deutsch empfinden. Deutsch, jüdisch, Mensch, was auch immer, in welchen Anteilen. Dass Kinder und Jugendliche in deutschen Vereinen spielen. Tennis, Fußball, whatever. Und wenn der Verein spielt, dann sind sie der Berliner Verein, dann sind sie der Frankfurter Verein. Und all das war nur möglich, weil man sich wieder aufeinander verlassen wollte in unserer Generation, dass das, was die andere schon wieder gebrochen hat, aber bei uns angekommen sein kann. Ich kann nur feststellen, es ist so schlimm wie nie. Also auch hier versprochen, gebrochen. Und dieser Schmerz ist sehr, sehr tief in den jüdischen Gemeinden, weil man sich ja die Frage stellen muss, und wie wird es weitergehen, wenn auch noch in der Politik? Und auch das ist ja das erste Mal für uns alle, da spielt es doch keine Rolle, ob wir jüdisch sind, eine antidemokratische, menschenverachtende Partei, vielleicht in ein paar Monaten, einen Ministerpräsidenten in einer Minderheitenregierung hat und nur noch ein Schritt nötig sein wird auf der Bundesebene.
Wir haben uns in Sicherheit gewiegt.
Wie konnten Sie sich und ich mich in Sicherheit wiegen, wenn seit 12 Jahren die AfD im mathematischen Machtspiel immer größer, realer, wiedergewählter und quantitativ, und zwar in ganz Deutschland, stärker wurde?
Nein, ich meine nur, wir haben uns in Sicherheit gewiegt, dass wir nicht gedacht hätten, dass nach dem 7. Oktober so etwas auf die Straße kommt.
Wie konnten Sie sich da in Sicherheit wiegen, wenn schon 2014, 15, auch als diese Gaza-Auseinandersetzungen waren, genau dasselbe passiert? Wie konnten wir uns in Sicherheit wiegen, weil wir uns täuschen wollten? Erst im Jahre 22, 23, dank eines sehr, sehr mutigen Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, ist die Regierung gezwungen worden, einmal über Herrn Seehofer und jetzt über Frau Faeser zuzugeben, die größte Gefahr für die Demokratie ist der Rechtsextremismus.
In Ihrem Buch Judenhass, da sprechen Sie ja auch davon, dass jüdische Menschen jetzt vor der Entscheidung stehen, ihr Jüdischsein zu verstecken, um nicht bedroht zu werden. Dann wiederum würden sie aber Teil ihrer Identität, einen großen Teil ihrer Identität verlieren. Wie gehen Sie selbst mit dem Dilemma um, Herr Friedmann?
Bereits vor mehreren Jahren hat der erste Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, nach ähnlichen aggressiven Vorgängen in Berlin einmal gesagt, er könne Juden, die sichtbar Juden sind, das ist die Kippa, der Davidstern, nicht raten, an allen Plätzen zu jeder Zeit jüdisch sichtbar zu erscheinen, weil ihre Sicherheit nicht gewährleistet ist. Seitdem ist nichts besser geworden. Aber wenn das der Beauftragte der Bundesregierung mir sagt, das ist der Offenbarungseid des Rechtsstaates, das ist der Offenbarungseid des Staates. Ich, Michel Friedmann, Jude, Moslem, Mann, Frau, ich gehe dorthin, wo ich gehen will, ohne dass ich unsichtbar werden muss. Das ist doch ein freies Land. Wenn diese Freiheit nicht mehr möglich ist, wenn also auch jetzt wieder nach dem 7. Oktober, wo so viel Gewalt gegen Juden und jüdische Menschen Alltag geworden ist, die Antwort ist, Juden sollen unsichtbar werden, um überhaupt hier noch leben zu können, also ins Ghetto zurückkehren, dann ist das Ende jüdischen Lebens in einem freien Land. Dann müsste man theoretisch gehen. Ich will aber etwas sehr Wichtiges dazu sagen. Wenn es nur um die jüdischen Menschen ginge, hätte ich dieses Buch niemals geschrieben.
Genau, ja. Da würde ich nämlich gerne einmal eingreifen. Das wäre nicht nur das Ende des jüdischen Lebens, sondern das wäre ein Ende der Freiheit von uns allen.
Das bin ich bei Ihnen. Aber ich will noch mal deutlich sagen, es sind ja dann doch die marginalisierten Gruppen, die die Ersten sind. Es sind die Schwarzen. Es sind die, wo die Gruppe zum Schimpfwort in unserer Gesellschaft bestimmt ist. Und wenn im Schulhof es möglich ist, dass man eine Gruppe Jude als Schimpfwort oder Schwul als Schimpfwort bezeichnet und die Lehrer und Lehrerinnen uns dauernd sagen, auch Moslem übrigens, dass sie nicht in der Lage sind, solche Konfliktlösungen zu finden, dann ist das der nächste Offenbarungseid einer Gesellschaft. Wir sind Gott sei Dank vielfältig. Und da wir es sind und wir sind bunt und es kommen Menschen aus der ganzen Welt, müssen wir doch im Bildungssystem sowohl die Kompetenz des Pluralismus den Jugendlichen beibringen, als auch Konfliktbewältigung beibringen. Das sind große und wichtige Fächer. Wo sind diese Fächer? Und zwar schon in der Grundschule.
Genau, deshalb, also Sie kommen jetzt ja auch wieder auf den Zusammenhang oder Sie sprechen jetzt auch wieder darüber, inwieweit uns der Antisemitismus alle betrifft. Und das würde ich gerne hier einfach nochmal stark machen, was das für die gesamte Bevölkerung macht. Da würde ich aber gerne auch nochmal ergänzen, dass ich auf dem Schulhof mit Du Deutschchrist beschimpft wurde.
Was also genau so eine Katastrophe
gibt es auch.
Nein, nein, ich will das ja gar nicht auf- oder abwerten.
Nein, aber
sondern
Sie, ja.
All auch, ich muss Ihnen sagen, das, was Sie mir gerade beschreiben, ist genauso skandalös wie Judensau in Anführungszeichen. Oder all das, was wir hören. Ja, und deswegen ist das ja keine Frage der jeweiligen Gruppe. Es ist eine Grundsatzfrage einer demokratischen Schule.
Genau, wie schützen wir uns gegenseitig, wie solidarisch sind wir miteinander, und zwar alle.
Wir können es doch auf den Punkt bringen. Ich versuche es nochmal. Ich bin ein jüdischer Mensch. Sie sind ein christlicher Mensch. Andere sind vielleicht atheistische Menschen. Es gibt Menschen, die übrigens nicht an die drei Gottesreligionen glauben. Das ist ja nur noch nicht die Krönung der Welt, auch wenn man glaubt, dass die drei Gottesreligionen, wenn man sie vertritt, es seien. Es gibt Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, sexuelle Orientation. All das gibt es. Es gibt Roma und Sinti. Es gibt übrigens auch nationalen Rassismus und Ausgrenzung. Sie erinnern sich, AfD fing ja an mit den faulen Südländern. Also es gibt immer wieder Ausgrenzungskriterien. Und das, was wir lernen müssen, es sind jüdische Menschen, christliche Menschen. Wir müssen uns vergegenwissern, es geht um Menschen. Immer wieder um Menschen. Und wenn wir behaupten, wir seien Humanisten, und wenn wir behaupten, wir haben dieses wunderbare Wort Menschenrechte erfunden, wenn wir das unglaubliche, noch nicht ansatzweise zuerst definierte Wort Würde verwenden, dann verstehen wir, dass der Angriff auf jeden Menschen ein Angriff auf alle Menschen sind, weil die Vorgeschichte, du bist christlich, du bist jüdisch, du bist schwul, überhaupt keine Rolle spielen. Das ist der Pluralismus der Freiheit. Wir sind alle frei, so sein zu können, wie wir unsere Identitäten frei übrigens entwickeln und uns so mit vielen Identitäten zu dem Menschen werden lassen, der wir sind. Und solange wir nicht begreifen, dass dieser Angriff alle betrifft, werden wir nicht verstehen, wie wir dem abwehren. Deswegen geht es nicht um Solidarität. Ich stehe an deiner Seite. Hat was Exkludierendes. Der Angriff auf Sie ist der Angriff auf mich, weil du ein Mensch bist und ich ein Mensch bin.
Genau,
alles
so wie,
andere spielt keine Rolle.
So wie der Angriff auf die, auch nicht ein, es gibt auch keinen Angriff auf die Umwelt, sondern nur auf die Mitwelt. Wir sind
so
Teil
ist
davon.
Es.
Okay. In Ihrem neuen Buch, da erteilen Sie ja dem Hass eine Abfuhr. Wie schaffen Sie das, sich nicht von dem Hass anstecken zu lassen oder mit Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen?
Also, wenn Sie mich persönlich fragen,
ja.
Meine Mutter hat mir irgendwann mal einen Satz gesagt, als ich so mitten in der Pubertät war, denkt daran, der Hassende lebt lebenslang mit dem Hass auf den Gehassten. Also der hasst, kriegt das ja nicht mehr los. Das ist der große Unterschied zur Wut. Das Gefühl der Wut löscht irgendwann mal sich. Aber der Hass ist hungrig und ist nie satt. Ich möchte nicht hassen.
Ja.
Weil es hat ja auch eine Umkehr auf mich selbst. Wenn ich sage, ich hasse Menschen und ich bin ein Mensch und jetzt versuchen wir einfach fortzuschreiben diesen Grundgedanken, dann hasse ich mich auch. Ich liebe und vertraue Menschen trotz allem. Das ist das gute Leben. Und alles, was ich konstruiere, auch in meiner politischen Idee oder in meiner philosophischen Idee oder wie ich mit meiner Familie umgehe und meinen Kindern und meinen Freunden, muss, finde ich, auf dieser Grundlage, ich respektiere den Menschen an sich geschehen. Nur die Demokratie übrigens lebt davon und es ist ihr Elixier, dass sie die Würde des Menschen und damit also den Respekt und der Glaube an seine Unglaublichkeit auch umsetzt. In der Diktatur wird der Mensch nicht einmal als Mensch empfunden. Die Diktatoren bringen ihre eigenen Menschen um, währenddessen gerade die Demokratie davon lebt, dass sie den Menschen die größte Entfaltungschance anbietet, die es gibt, ohne dass man dafür dankbar sein muss. Und das ist das, was unsere Moderne so ausmacht. Menschenrechte bedeuten das Recht, Rechte zu haben. Da muss ich niemanden fragen. Bürgerrechte, das entscheiden Parlamente, das kann sich ändern. Aber mein Menschenrecht ist ein A priori. Niemand wird mir mein Menschsein mehr absprechen können. Ich finde, wenn man so lebt, lebt man glücklicher. Und politische Systeme, die so organisiert sind, sind bessere Systeme, weil sie übrigens auch immer wieder in Konflikten sich verbessern.
In der Kirche und im Christentum, da hat es ja auch beschämenderweise ziemlich viel Antisemitismus auch gegeben. Was für eine Beziehung haben Sie zur Kirche?
Eine kritische, auch wenn mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil endlich, muss man sagen, nach fast zwei Jahrtausende die dramatischste Lüge, die dem Judentum das große Unglück gebracht hat, nämlich dass die Juden, was man natürlich da nicht erzählt hat, den Juden Christus umgebracht hat, hat zu einer Verfolgungsgeschichte, sowohl religiös mit der weltlichen Macht geführt, Pogrome legitimiert, legalisiert über fast zwei Jahrtausende. Und man muss es sagen, auch die Protestanten mit der Rede von Luther zur Judenfrage haben da keine anderen Signale letztendlich gelebt und haben eine Erinnerungskultur geschaffen. Das ist die Erinnerungskultur, die ja Adorno dann beschreibt, ich zitiere, das Gerücht über die Juden. Das heißt, selbst wenn jetzt Menschen gar nicht mehr religiös sind, auch wenn es das Zweite Vatikanische Konzil ein paar Jahrzehnte gibt, was ist das gegen 2000 Jahre, kommt immer so, aber da war doch was, da ist doch was. Und die katholische wie die protestantische Kirche, die ja die erste globale Firma war mit Handelsvertretern in der ganzen Welt, hat dieses Gerücht in die ganze Welt gebracht. Wir zahlen dafür bis heute. Und diese irrationale, weil man fragt mich ja dauernd, aber Herr Friedmann, wie erklären Sie sich das? Da würde ich immer sagen, fragen Sie ja die Antisemiten, aber ein Großteil dieser Irrationalität, dieses da ist doch was, muss sich leider sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche, jedenfalls historisch, über fast 2000 Jahre anziehen.
Ja, Herr Friedmann, das Gegenteil von Hass ist ja Liebe und auch etwas, was uns und unsere Religionen auch miteinander verbindet. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie am Judentum lieben und wo sich Ihnen das Judentum in seiner ganzen Schönheit zeigt.
Naja, also ganz ehrlich, ich bin so glücklich, dass Messias noch nicht da ist. Wir sind ja die letzte Religion, dieser monotheistischen Religion, wo Messias, also die Realisierung Gottes auf Erden, nicht vorhanden ist. Sie haben Jesus Christus, es gibt Abraham. Das heißt, wir sind immer noch eine sehr anarchische Religion. Jeder kann sein eigener Rabbiner sein. 10 Juden, hoffentlich auch Jüdinnen, so wie ich es sehe, können eine eigene Gemeinde gründen und damit einen Rabbiner bestellen. Wir sind die Religion des Buches. Damit bin ich schon außerordentlich stolz und glücklich. Wir sind eine Religion, die Alphabetisierung a priori in sich selbst trägt. Und wir sind eine Religion des Streites. Da es eben den Messias nicht gibt, streiten sich, und zwar über die Interpretation des Alten Testamentes, immer wieder seit Jahrtausend kluge Menschen. Ob sie dadurch zu klugen Ergebnissen kommen, lasse ich dahingestellt sein. Also ich mag es einfach, dass diese Religion diskussionsoffen bleibt und niemand sagen kann, das ist jetzt das dogmatische Ende. Was ich an ihr auch mag, ist, sie ist dem Menschen sehr zugewandt. Nehmen Sie unseren höchsten Feiertag Yom Kippur. Gott trägt an dem Tag das Schicksal des Menschen in das Buch des Lebens fürs nächste Jahr ein. Und die wichtigste Bedingung ist, dass Menschen, die das Gefühl haben, anderen Menschen Unrecht getan zu haben, spätestens Yom Kippur zu ihnen gehen und sich glaubwürdig entschuldigen und erklären. Also eine dem Mensch zu Mensch gerichtete Religion.
Mögen Sie einmal sagen, was es am Yom Kippur für Rituale gibt oder wie Sie das begehen?
Also der Yom Kippur ist ein ganz strenger Gebetstag in der Synagoge, wo man sich ausschließlich konzentrieren soll im Dialog mit Gott, ob man genau das, worüber ich gerade geredet habe, erfüllt hat. Und selbst dann wäre es jetzt noch zu jemandem zu gehen, sogar den Gebet zu unterbrechen, das, was wir in der Erzählung, und Sie wissen, Religionen sind immer nur Erzählungen, tun sollten, damit dann doch im Buch noch etwas steht, wenn man daran glaubt, dass Gott einem noch ein Jahr schenkt.
Haben Sie eine Lieblingsstelle in der Heiligen Schrift?
Nein.
Halblieblingsstellen?
Nein, denn es geht entweder um das Alte Testament, um die Tora an sich, und es geht um die Frage Gottes über all das. Und ich habe es bereits erwähnt, ich halte Religionen für teilweise sehr, sehr gute Erzählungen, teilweise schlechte Erzählungen. Und sobald sie in die Hände der Menschen noch dazu kommen, können diese Erzählungen immer auch missbraucht werden für die Macht. Und das haben wir alle erlebt. Aber ich weise immer auch darauf hin, dass es auch da sehr alte Religionen gibt, Glauben also, das keinen Gott braucht. Und auch da sollten die Gottesreligionen einen Augenblick demütiger werden und darüber nachdenken, was bedeutet, wenn man einen Gott in der Religion hat, was bedeutet es, wenn man keinen hat. Da soll jeder auch die Antwort für sich geben. Aber letztendlich geht es um den Glauben. Und die Frage geht noch radikaler. Ist Glauben ohne Religion möglich? Wir nennen das die weltliche Macht, über die wir uns ein Leben mit Werten geben, denn wir glauben an Werte und unser Grundgesetz. Und jetzt kommen wir wieder am Anfang unseres Gesprächs zurück. Unser Grundgesetz ist, wenn Sie so wollen, eine weltliche, jetzt sage ich das als Metapher Bibel, sie ist es Gott sei Dank nicht, denn es gibt in diesem Grundgesetz immer wieder nur ein Element. Die Menschen tragen die Verantwortung in und nur für sich, ob sie handeln oder unterlassen.
Ich würde trotzdem gerne noch mal auf unsere Religionen zu sprechen kommen. Die stehen ja zueinander wie Mutter und Tochter. Also Jesus selbst ist ja jüdisch. Spielt Jesus für Sie irgendeine Rolle? Beziehungsweise gibt es irgendwas, was Sie an ihm schätzen?
Also erstens haben Sie recht, das Judentum ist die Urgottesreligion. 3000 Jahre später kommen irgendwie auch noch die christliche Religion. Man muss sich erinnern, Jesus wollte eine jüdische Sekte etablieren. Im Prinzip vielleicht sowas wie der Katholizismus und der Protestantismus im Christentum und wurde dann institutionalisiert.
Ich würde gerne einmal widersprechen. Ich glaube, wahrscheinlich wollte er noch nicht mal das, sondern er
und
wollte.
Und vielleicht nicht mal das.
Genau, er wollte vom Reich der Himmel sprechen, glaube ich.
Können wir uns einigen oder auch nicht? Ich überlasse das den jüdischen Gelehrten, die da viel kompetenter sind als ich. Aber was ich damit nur sagen will, ist, für mich ist Jesus nach wie vor Jude.
Ja, aber ich frage, was er Ihnen bedeutet. Das ist ja egal, ob er jetzt christlich oder jüdisch
aber
ist.
Aber auch hier stehen wir doch, was von der Bedeutung kommt. Die Geschichte, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird, um alle Sünden der Menschen zu übernehmen und Gottes Sohn ist, kann keine jüdische Erzählung sein, weil die Voraussetzung, dass Messias kommt, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erfüllt wurden. Deswegen ist die Jesusgeschichte, die ein Jude ans Kreuz geht, nicht diese Person, die das Judentum zum Sohn Gottes machen konnte, sondern dann vom Christentum als eine Geschichte erzählt wird.
Aber es könnte ja sein, dass bestimmte Handlungen, die er vollbracht hat oder bestimmte Haltungen, die er gehabt hat, eine Bedeutung haben für Sie.
Das ist doch unstreitig. Ein Mensch, der bereit ist, so die Sünden der Menschen nicht nur zu übernehmen, sondern jedem Menschen zu helfen, ist großartig. Aber wenn es solche Menschen nicht schon vor ihm gegeben hätte und nach ihm geben würde, würde die Menschheit schon längst in der Dunkelheit untergegangen sein. Was hier geschehen ist, ist, dass dieser Mensch durch die Umgebung und durch die Geschichtserzählung als ein Einzelbeispiel ganz besonders gesehen wurde und dann als eine Legende für eine neue Religion konstruiert wurde. Ich bin sicher, vor Jesus und nach Jesus und auch heute gibt es so viele wunderbare Menschen, die so wunderbar in ihrem Menschsein ihr Leben leben wie Jesus.
Also man merkt einfach, dass wir auch eine unterschiedliche Sprache haben. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, oder ich würde versuchen, es zu übersetzen und zu sagen, dass in ihm sichtbar wird, dass Gott auch im Tod da ist. Ich glaube, diese Sühnenopfervorstellung verschreckt viele Menschen. Das würde ich nur an der Stelle einmal ergänzen.
Ich bin bei Ihnen, aber Sie müssen auch wissen, dass ich kein religiöser Mensch bin und dass der Tod mir keine Angst macht. Ich glaube an das Leben im Leben. Und wer sein Leben im Leben nicht gelebt hat, sondern auch noch unterdrückt wurde, wenn er im Leben mit der Konfrontation der Sünde steht, die ihm dazu dann im ewigen Leben entweder die Hölle oder das Paradies anbietet, ein solches Leben möchte ich jedenfalls nicht leben, egal welche Religion mir das erzählt.
Das würde ich auch nicht als Christin.
Und all das, was wir von Barmherzigkeit und ähnlichen Dingen reden, die wunderbar sind, wirklich wunderbar. Und ich glaube, das ist die Ethik des Menschen, wie wir eigentlich sein sollten. Aber die Realität ist so eine andere, dass ich mich auch auf ein religiöses Eingehen des Lebens nicht verlassen würde. Was alles nicht heißt, dass wenn Menschen religiös sein wollen, ich volles Verständnis dafür habe. Und dass ich immer noch glaube, dass auch eine religiöse Ethik eine Ethik ist. Aber ob sie das ist, was sie behauptet, da bin ich ein kritischer Denker und Philosoph.
Ja, es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Stimmen, sowohl in den unterschiedlichen Religionen als auch in den unterschiedlichen Schulen der Religion. Das kommt ja noch einmal mit hinzu. Aber eine weitere Frage wäre ja auch, ob es spirituelle Erfahrungen gibt, die wir machen. Also die dann eigentlich unabhängig sind von irgendwelchen dogmatischen
Sätzen. Was war Ihre letzte?
Was war meine letzte?
Spirituelle Erfahrung.
Was meine letzte spirituelle Erfahrung war?
Damit die Zuhörer mal wissen, was man darunter versteht, wenn man den Begriff verwendet.
Eine spirituelle Erfahrung ist, wenn ich mich in mir mit Gott verbunden fühle.
Können Sie sich vorstellen, dass man leben kann, indem man Gott ersetzt durch Mensch?
Also ich
dass man sich mit Mensch verbunden fühlt?
Natürlich, das gehört mit dazu.
Dann sind wir uns einig.
Das ist jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, Herr Friedmann. Ich habe noch aber noch eine andere Frage noch
an
Sie.
Tut mir leid.
Ja, ich habe noch eine weitere Frage an Sie. Die hätte ich gerne. Ich würde gerne wissen, Sie sprachen so oft von Trost in Ihrem Buch. Und das hat mich tatsächlich sehr, als Mensch sehr traurig gemacht, dass Ihnen dieser Trost nicht zugesprochen wurde in dieser Situation. Es ist beschämend, dass es nicht dazu gekommen ist, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was ansonsten Ihre Hoffnung und Ihr Trost ist für die Zukunft.
Meine Hoffnung und mein Trost wird immer der Mensch sein. Immer. Ich habe zwei Kinder. Das ist Trost. Ich wünsche ihnen, dass es ein gutes Leben ist. Ich wünsche ihnen, dass es ein selbstbestimmtes Leben ist. Ich wünsche ihnen, dass die Unglücklichen ihr Unglück bei ihnen nicht abladen. Ich wünsche ihnen, dass sie ihr Leben feiern. Ich wünsche ihnen, dass sie selbst und nicht fremdbestimmt sind. Ich wünsche ihnen, dass sie nicht darunter leiden, weil sie jüdisch sind, jüdische Menschen. So wie ich ihnen das wünsche, dass sie nicht leiden, weil sie christliche Menschen sind und Menschen ihnen das zum Vorwurf machen. Ich wünsche mir eine Welt, wo Menschen das sein können, was sie sein wollen. Ich bin keine Konkurrenz für die, die nicht jüdisch sind. Und ich wünsche uns ein menschliches Leben. Und der Trost, den ich habe, ist, dass meine Eltern und meine Großmutter überlebt haben, weil ein Deutscher, Oskar Schindler, sie gerettet hat. Das ist Trost, denn es zeigt mir, dass wenn wir Menschen wollen, dann können wir es. Und solange ich das in mir trage, gebe ich nicht auf. Ich kämpfe für das Leben. Und ich kämpfe für mich auch selbst, dass ich diesen Trost nicht brauche, weil die Verletzung und Kränkung erst gar nicht stattgefunden hat.
Als Theologin sage ich jetzt Amen und ich wünsche Ihnen Shalom.
Danke.
Von ganzem Herzen. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.